Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen guten Abend alle miteinander, alle, die auch zu Hause mithören. Diese Bibelstunde seid alle herzlich gegrüßt zu dieser Bibelstunde. Auch unsere Jugend ist schön, dass die Jugend heute nicht so weit entfernt ist von uns als die letzten zwei Wochen. Schon viel, viel näher seid ihr. Und das ist sehr schön. Ja, weise mir, Herr, deinen Weg, haben wir jetzt eben gesungen. Und ich wünsche uns allen, dass dieses Verlangen bei uns richtig von Herzen kommt. Und deswegen sind wir auch hier. Wir wollen, Herr, dass der Herr uns immer wieder ein Stück weiter weist, hinweist, führt. Und wir wollen seinen Willen immer mehr erkennen. Deswegen lesen wir die Bibel. Deswegen kommen wir auch zusammen zu der Bibelstunde. Lass uns zu Beginn jetzt noch beten. Ich bitte alle dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist, unser Leiter, dass du uns führst in unserem Leben, jeden Einzelnen, und auch deine Gemeinde als deinen Leib führst du und baust du. Danke dafür ganz herzlich. Danke, dass du wunderbare Pläne mit jedem von uns hast, mit deiner Gemeinde. Danke, Herr, dass deine Wege immer die richtigen sind. Danke für dein Wort, welches uns so viel bedeutet. Danke für den Reichtum, den wir in deinem Wort haben, welches uns klug macht, welches uns weise macht. Und danke für dein Wort, welches uns dich offenbart. Wir bitten dich, segne uns jetzt auch bei der Betrachtung der Bibelstellen, die heute drankommen werden. Und wir wollen auch dadurch deinen Weg gewiesen haben und dass du uns führst und leitest nach deinem Willen. Segne uns, Herr Jesus. Amen. Wir schlagen auf und lesen den Abschnitt, in dem wir momentan uns befinden. Und aus diesem Abschnitt werden wir auch heute wieder weiter hören. Titus Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Titus 1, 5 bis 9 lesen wir vor. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ganz kurzer Rückblick, was bis jetzt getan wurde. Wir haben nicht vergessen den Hauptgedanken des Titusbriefes. Das sind die Grundsätze für effektive Evangelisation. Und das sind diese zwei Grundsätze, die durchgehend in diesem Brief zu finden sind. Das ist die heilige Lebensweise, das ist so ein Prinzip für effektive Evangelisation und gesunde Lehre. Wir gehen jetzt in diesem Text die 16 Kriterien für Älteste durch. Apostel Paulus schreibt zu Titus: Ich habe dich für diesen Zweck auf Kreta zurückgelassen, damit du in jeder Stadt Älteste einsetzt und dann nach diesen Kriterien. Und dann werden 16 verschiedene Dinge aufgelistet, um Älteste in der Gemeinde einzusetzen. Was meint ihr jetzt, diese Kriterien für die Einsetzung der Ältesten, zu welchen Prinzipien gehört das? Heilige Lebensweise oder gesunde Lehre? Wo gehört das hin? Beides, das erste und zweite, ja? Also da kann nicht schief laufen, wenn wir schon alles zusammen haben, ja? Ja, sicher, es geht um alles. Und doch, es geht hier um, wie wir sehen, diese Kriterien, die jetzt wir schon betrachtet haben, das geht um die heilige Lebensweise. Es muss natürlich aus der gesunden Lehre kommen, natürlich. Deswegen, wir sprechen auch lehrmäßig darüber, weil wenn man jetzt, wie soll ich sagen, also jetzt diese Kriterien jetzt einzeln betrachtet und jetzt nur einfach sagen, ja, was meinst du dazu, was meinst du dazu, dann wir werden sehr verschiedene Meinungen darüber haben und wahrscheinlich werden wir kaum zur Einigkeit kommen. Aber wenn wir die Bibel, was die Bibel dazu sagt und meint, betrachten, dann kommen wir sehr schnell und ohne Probleme zu Aussagen, die, wo wir sagen, ja, das ist richtig, das ist gut und das ist Lehre. Die Lehre muss gesund sein. Okay, wir haben 11 Kriterien schon betrachtet von diesen 16. Dieses, was gelb hier also ist, das sind die alles, was wir bis jetzt betrachtet haben. Und wir werden heute dann einfach weitermachen. Das Gute liebend, es wurde die Reihenfolge übersprungen. Und da fangen wir heute an und dann gehen wir weiter. Aber bevor wir damit beginnen, gibt es Fragen zu dem, was bis jetzt getan wurde auf der letzten Bibelstunde oder auch davor? Praktisch diese Kriterien sehen wir vor uns hier. Gibt es Fragen oder Ergänzungen dazu? Bitte schön, können wir dazu Zeit nehmen und dann gehen wir weiter. Gut, wie es aussieht, sind keine Fragen, dann machen wir gleich hier mit dem Kriterium das Gute liebend weiter. Ein Ältester muss oder soll das Gute liebend sein.
Ein Ältester soll das Gute lieben. Luther übersetzt, er soll gütig sein, aber alle anderen übersetzen das Gute liebend oder das Gute lieben. Man könnte es auch mit Wohlwollen oder wohltätig übersetzen. Und es bedeutet, dass wir willentlich und unter Selbstverleugnen Gutes tun und freundlich sind. Sicher, ich denke grundsätzlich, jeder Christ, ein wiedergeborener Christ, ist wohlwollend gedacht auf die oder auf die andere bezogen. Er denkt gut über andere. Aber ich denke, wir können da auch vieles lernen. Wir als Älteste, das Wort Gottes spricht uns an, aber auch wir alle, die wir seine Nachfolger sind, Kinder Gottes sind, nicht alles Gute, was wir denken, tut gut auch dem anderen. Versteht ihr, was ich meine? Also zum Beispiel, wir sagen, einen Kranken besuchen ist eine gute Sache. Und jeder wird heute sagen, der hier ist, wirklich, es ist eine gute Sache, wenn wir einen Kranken besuchen. Aber es sind auch Situationen im Leben, wenn ein Kranker große Schmerzen hat und ihm es ganz schlecht geht. Und wir sind auch von den Persönlichkeiten unterschiedlich. Dann möchte ein Mensch vielleicht am besten ganz alleine sein. Und das mit Gott durchmachen, was er jetzt durchmacht. Der andere vielleicht möchte Gemeinschaft haben. Ja, er freut sich, wenn ihn jemand besucht. Und da müssen wir diese Sensibilität auch durch den Heiligen Geist, dass er es uns schenkt, dass wir es haben, dass wir die Bereitschaft, das Gute zu tun, in dem Sinne machen, dass es ein Segen für den anderen ist. Dass es dem anderen auch wirklich gut tut. Nicht, was wir in unserem Denken jetzt denken, ja, das ist eine gute Sache und ich mache es. Und es kann auch eine gute Sache sein. Aber wir sollten bedacht sein auf das, was dem anderen gut tut. Ein theologisches Wörterbuch schreibt, es ist eine unermüdliche Tätigkeit der Liebe. und das Gegenteil ist verschlossen oder voreingenommen sein. Es bedeutet nicht nur gute Wünsche zu haben, sondern Gutes zu tun. Man hat oft gute Wünsche und man denkt, ja, das wäre gut, das zu tun oder das, aber es bedeutet Gutes zu tun. Und Liebe ist immer eine Tat. Ein Ältester sollte den Geschwistern gegenüber grundsätzlich gütig und wohlwollend eingestellt sein. Er sollte das Wohl ihr Bestes im Sinne haben. Es ist schlimm, wenn Geschwister vor einem Gemeindeleiter Angst haben müssen oder in Sorge sein müssen, er könnte ihre Angelegenheiten böswillig oder willkürlich behandeln. Eins müssen wir immer wieder erkennen und verstehen, dass die Quelle der Güte nicht bei uns ist, sondern bei Gott. Also von uns aus sind wir nicht gütig, von unserem Fleisch aus, sondern die Quelle der Güte ist bei Gott. Als der reiche Jüngling zu Jesus sagt, guter Meister, da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Sicher, wir können das vielleicht schwer verstehen. Jesus war auch Gott und wir wissen, dass Jesus gut ist. Aber ich denke, gerade in dieser Situation steht Jesus vor einem Menschen und Jesus war auch ein Mensch. Und deswegen sagt er, niemand ist gut als Gott allein. Und wir dürfen aus seiner Güte, aus der Güte Gottes leben und die Güte, die er uns gibt, weitergeben. Und seine Güte ist wirklich sehr groß. Wir lesen in Psalm 36, Vers 6, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Es gibt praktisch keine Grenze der Güte Gottes. Und ich denke, dass wir heute alle hier ist, das ist die Güte Gottes. Das ist nicht so, dass wir so gut sind und hierher gekommen sind, sondern es ist die Güte Gottes. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. König David war jemand, der das Gute liebte, weil er von der Güte Gottes erfüllt war. Wir kennen diese Begebenheit, wo Saul hinter David ist und verfolgt ihn und dann geht er in eine Höhle rein, um sich auszuruhen. Und gerade in dieser Höhle war auch David mit seinen Männern. Wir kennen die Situation, wo Saul einschläft und dass David ein kleines Stück von seinem Gewand abschneidet. Und eigentlich die Männer sagen zu ihm, er ist in deiner Hand, du kannst ihn jetzt ermorden. Aber David verschont Saul. Und als sie am nächsten Tag, wo Saul rausgeht und sie sich treffen, dann sagt Saul zu ihm, und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat. Und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Also David liebte das Gute, weil er Gott liebte. Und weiter lesen wir auch, dass er den Mephibosheth, das war der, glaube ich, Sohn von Jonathan, ja, er nahm ihn in seinen Tisch und er durfte die ganze Zeit, er war auch behindert, er durfte seine Zeit dann im Haus des Davids verbringen. Auch die Freunde Hiobs mussten zugeben, dass Hiob ein Mann war, der das Gute liebte. Wir lesen in Hiob 4, siehe, du hast viele unterwiesen und hast müde Hände gestärkt. Deine Worte haben den Strauchelnden aufgerichtet und wankende Knie hast du gekräftigt. Und unser größtes Beispiel ist Jesus Christus. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Die Güte Gottes ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Weil Gott Gutes für uns wünscht, schenkt er uns Errettung, schenkt er seinen Sohn, der ans Kreuz geht, der für uns stirbt, der unschuldig für meine und deine Sünden stirbt. Wir können den Beweis für die Güte Gottes überall um uns herum sehen, in den Dingen, die er für unser Lebenserhalt bereitstellt. Jeden Tag, wirklich jede Stunde leben wir von der Güte Gottes. Und ich habe schon gesagt, von uns aus sind wir eher geneigt zu lieben das, was uns gut tut. Wir sind selbstsüchtig, egoistisch, geprägt, aber auch vom inneren Wesen her. Und Apostel Paulus schreibt in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Wir haben vor kurzem den 2. Timotheus durchgenommen und da lesen wir, dass in der letzten Zeit gräuliche Zeiten kommen werden. Und da steht auch geschrieben, unter anderem, dass die Menschen das Gute nicht lieben werden. Also das Gegenteil gerade. Und das Wort Gottes warnt uns und sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und in Galater 6, Vers 10 lesen wir, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also das Wort Gottes ruft uns zu, Gutes zu tun. Und Güte ist eine Frucht des Geistes. Und ein Ältester sollte das Gute lieben. Und ich denke, wenn jeder Älteste und jeder Älteste steht auch im Kampf, wenn er mit Gott in Verbindung lebt, gerade diese heilige Lebensweise, dieser Grundsatz, was wir so uns immer wieder einprägen, wenn er in Verbindung mit Gott lebt, wenn er in der Abhängigkeit von Gott lebt, dann wird der Geist Gottes diese Frucht wachsen lassen und zum Segen für andere Menschen gedeihen lassen. Sicher, wir wissen alle und auch die Ältesten wissen, dass man im Kampf steht. Und auch in Thessalonicher 5, Vers 15 steht, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Ein Ältester soll das Gute lieben und er wird auch das Gute lieben, wenn er mit Gott lebt und Gott liebt.
Das nächste Kriterium wäre jetzt, ein Ältester soll besonnen sein. Das haben wir auf der letzten Bibelstunde schon betrachtet. Und das wäre dann Kriterium Nummer 12. Das 13. Kriterium, der Älteste soll gerecht sein. Und das werden wir heute auch überspringen müssen, weil Viktor Penner, der wird diesen Punkt machen, aber leider, die sind jetzt voll mittendrin beschäftigt, um das Kind zur Welt zu bringen, gerade heute. Und ja, können auch ihrem Gebet gedenken. Das wird dann auf der nächsten Bibelstunde sein. Somit, wir kommen jetzt zu dem 14. Kriterium. Dein Ältester soll heilig sein. Heilig, Heiligkeit, Heiligung, geheiligt sein, das sind alles biblische Begriffe. Und dieses Thema heilig ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema in der Bibel. Und es ist nicht verwunderlich, dass sobald dieses Wort erklingt, sehr schnell kann man einen Christen, so gesagt, aus den Gleisen bringen mit diesem Wort. Kann man sehr schnell irgendwo hinschieben, wo es nicht immer korrekt sein wird, weil das Wort ist so schwerwiegend, ist auch sehr, sehr breitgehend und auch tiefgehend in der Bibel. Und es ist sehr wichtig, dass wenn man das Wort heilig sieht in der Bibel, dass man versucht, so viel wie möglich dieses Wort in dieser Gesamtheit zu verstehen, um zu sehen, was genau wird hier gemeint. Denn nicht immer dasselbe, haargenau dasselbe bei diesem Wort wird gemeint. Und deswegen gibt es solche Fragen, die einfach verständlich sind, dass die Fragen da sind. Was bedeutet das? Ein Ältester soll heilig sein. Kann man überhaupt heilig sein? Gibt es überhaupt heilige Menschen heute? Kann man immer heilig sein? Soll ein Ältester immer heilig sein oder nur wie viel? Am Sonntag? Am Montag auch? Nicht unbedingt. Mittwoch abends ist wichtig, ja? Da muss er heilig sein. Oder wie ist es, ja? Verstehen wir die Problematik? Wenn man heute so auf der Straße geht und fragt, du, was meinst du, gibt es heilige Menschen heute? Welche Antworten werden wir bekommen? Alle mögliche. Auch unter uns, wenn man so jetzt Umfrage machen würde, was meinst du, gibt es heilige Menschen bei uns in der Gemeinde? Wir werden verschiedene Antworten bekommen. Oder direkt die Frage, bist du ein heiliger Mensch? Bist du heilig? Bist du immer heilig? Da fangen wir an zu schwimmen, so richtig in alle Richtungen. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Frage versuchen hin und wieder, wie auch jetzt, versuchen in der Bibel so uns zu verankern, was die Bibel darüber sagt. Ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, diesen Begriff so richtig voll zu erfassen und anzuwenden und so unproblematisch damit umzugehen. Ich glaube nicht, das Wort ist wirklich sehr, sehr gewaltig. Aber es ist möglich, immer wieder zu sehen, zu lernen, was sagt die Bibel damit, was meint sie dadurch und so gesagt uns zu verankern in den biblischen Punkten, was dieses Wort bedeutet. Lass uns einen Versuch machen. Also heilig, das Wort heilig hat zwei Bedeutungen in der Bibel, Grundbedeutungen. Das ist, eine Bedeutung heißt abgesondert zu sein und die zweite Bedeutung bedeutet sündlos und rein zu sein. Beides wird mit Wort heilig wird das benutzt oder verwendet. Abgesondert für etwas, von jemandem, durch jemandem und auch andere Bedeutung, sündlos oder rein zu sein. Also heilig, abgesondert, von allen anderen abgesondert und für Gott bestimmt. Also das ist so diese erste grundlegende Bedeutung von Wort heilig. Heilig bedeutet abgesondert für Gott. Wenn irgendetwas für Gottes Zwecke abgesondert wird, von anderen sogar getrennt, weggetan wird, dann wird das als heilig bezeichnet. Alles, was für Gottes Zwecke oder für Gottes Zweck abgesondert wurde, wird in der Bibel als heilig betrachtet. Und das können Lebewesen sein, alle möglichen Lebewesen. Es können leblose Dinge sein, wie Geräte im Tempel oder ein Altar oder irgendein Gegenstand. Es können Menschen sein, die geheiligt werden, abgesondert für Gott. Es können Tiere sein. Es können Tage und Zeiten sein. Zum Beispiel das Erste, was geheiligt wird, kennen wir aus der Bibel. Was wurde als Erstes geheiligt in der Bibel? Wie? Der siebte Tag. Also weder Mensch noch Tier. Ein Tag wird geheiligt oder wurde geheiligt, weil Gott ihn für besonders erklärt hatte. Okay, wir wollen nicht zu viel jetzt in die Tiefe gehen, sonst würde uns die Zeit natürlich nicht ausreichen. Einige Bibelstellen, die uns einfach zeigen den Gebrauch des Wortes heilig im Sinne der Absonderung. 4. Mose 3, Vers 13. Denn alle Erstgeburt gehört mir, sagt Gott. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt. Hier kommt das Wort geheiligt. Von den Menschen bis zum Vieh, dass sie mir gehören sollen. Mir, dem Herrn. Sehen wir? Gott hat geheiligt. Er hat gesagt, dieses gehört mir, also ist es geheiligt. Josua 6, Vers 19. Josua 6, Vers 19. Aber alles Silber und Gold samt den ehernen und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein. Es soll in den Schatz des Herrn kommen. Sehen wir, wie mit anderen Worten Josua sagte, alles Gold und Silber was und eherne Geräte, was genommen wird, das soll gespendet werden für das Gemeindehaus, für den Tempel, für die Stiftshütte. Und er sagt, das soll geheiligt sein. Dieses Wort benutzt er. Es soll geheiligt sein, es soll für den Herrn abgesondert von allem. Du kannst nicht das nehmen, nach Hause einfach mitnehmen, das geht nicht. Das gehört dem Herrn, also bring es in die Stiftshütte. 2. Chronik 7, Vers 16. Ich habe nun dieses Haus erwählt, sagt Gott zu über den Tempel, und geheiligt, wieder Gott hat den Tempel geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage. Also Gott hat geheiligt. Apostelgeschichte 26, 18, eine sehr interessante Bibelstelle, wo Jesus zu Saulus spricht, als Saulus sich am Tag der Bekehrung spricht Jesus zu ihm. Ich will dich senden zu den Heiden und so weiter, zum Volk Israel, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wieder dieses Wort. Praktisch wieder, es geht hier um die Gläubigen. Also durch den Glauben an mich werden Menschen geheiligt. Das heißt, Gott sagt, sie gehören mir. 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Hier wird es zweimal benutzt. Die sind geheiligt in Christus Jesus und sie sind berufene Heilige. Korinther Gemeinde, wunderbare Gemeinde, ja? Oder? Wir wissen, was für eine Gemeinde das war. Und die wird als Heilige bezeichnet, die Menschen. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Da werden verschiedene Sünden aufgezählt und wird gesagt, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid geheiligt. Also es wird etwas getan und das tut Gott. Er heiligt, er sondert ab. Hebräer 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Wieder, also der heiligt und der geheiligt werden. Wir sehen, wie verschiedenartig dieser Begriff benutzt wird. Und noch an der Stelle, Hebräer 10, Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Also die Gläubigen sind durch das Opfer des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal geheiligt. Also wir sind geheiligte Menschen. Abgesondert. Gott hat etwas getan. Hat gesagt, diese Menschen gehören mir. Äußerlich ist nichts passiert. Also wo Gott jetzt den siebten Tag geheiligt hatte, da ist nichts geschehen an diesem Tag. Besonderes. Wo Gott den Tempel geheiligt hat, ist auch nichts geschehen Besonderes. Wo auch Menschen geheiligt werden durch Jesus, es wird nichts so Sichtbares geschehen. Aber in Gottes Augen und Denken ist es etwas sehr, sehr Wichtiges geschehen, weil dieser Mensch gehört nämlich Gott, ist ein Eigentum Gottes. Das ist die Bedeutung der Absonderung. Die zweite Bedeutung, heilig, sündlos und rein zu sein. Auch dieser Begriff wird in der Bibel verwendet, wo mit dem Wort heilig diese absolute Reinheit, Vollkommenheit gemeint wird. Ein paar Bibelstellen dazu. 3. Mose 10, Vers 10. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig ist, was unrein und rein ist. Also wir sehen, heilig bedeutet rein, unheilig bedeutet unrein. Also Heiligkeit und Reinheit werden unter gleiche Kategorie gebracht. Hesekiel 44, Vers 23. Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und dem Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Wieder derselbe Gedanke. 3. Mose 20, Vers 26. Sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Hier nimmt Gott Bezug auf sich selbst. Und das natürlich, das verstehen wir alle klar deutlich, dass Gott absolut heilig ist. Absolut sündlos, absolut rein. Das ist, was Gott betrifft, da haben wir keine Probleme zu verstehen. Aber was uns Menschen betrifft, da haben wir oft Schwierigkeiten. Und Gott sagt, ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch von den Völkern abgesondert habe. Wieder die Bedeutung der Absonderung. Damit ihr mir angehört. Es werden diese beiden Bedeutungen hier zusammengebracht. Hebräer 7, Vers 26, über Jesus wird gesagt, denn ein solcher hohe Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Und Jesus ist dieser hohe Priester. Und hier wird heilig und unschuldig oder sündlos, übersetzt noch andere, unbefleckt. Also das ist die gleiche Kategorie. Und die letzte Bibelstelle dazu. Römer 6, Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Also diese Heiligung praktisch auch als ein Bestreben, als Anstreben, von der Sünde rein zu sein, rein zu bleiben. Apostel Johannes sagt, Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Bedeutet das, damit ihr heilig lebt. Und gleich sagt er, wenn aber jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher droben. Weil wir wissen, ja, unser Ziel ist nicht zu sündigen. Und wir wissen aber, dass wir dieses Ziel hier auf der Erde nicht erreichen werden. Wir werden sündigen, leider, solange wir im Fleische sind. Aber unser Ziel ist nicht zu sündigen. Unser Ziel ist heilig zu leben, weil wir heilig sind. Und wir wollen auch heilig leben. Also wir sind heilig, weil Gott uns durch den Opfertod Christi geheiligt hat. Heilig in unserer Stellung, in unserem Stand. Und aus diesem Grund sollen wir heilig leben, heilig im Zustand sein. Diese zwei Dinge gehören zum Leben eines Christen. Und das ist der Prozess der Heiligung, dieser heilig im Zustand zu sein oder heilig zu leben. Das ist ein Prozess der Heiligung. Weil wir geheiligt sind durch Gott, weil wir Gott gehören, deswegen sollen wir heilig leben. Weil Gott heilig ist, deswegen sollen wir heilig leben. Wir sollen heilig leben, nicht damit wir es besser haben im Leben, nicht damit wir gesegnete Ehen und Familien haben, nicht damit wir gute Gesundheit haben, nicht deswegen sollen wir heilig leben, sondern weil Gott heilig ist. Deswegen sollen wir leben. Ob wir gesund werden, ob wir Glück haben in der Ehe oder nicht, das sind andere Fragen. Und ist schön, wenn das ist, klar. Aber nicht das ist maßgebend. Maßgebend ist Gott, der heilig ist. 1. Petrus 1, Vers 16 sagt uns, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Genau das Zitat aus dem Alten Testament. Also wir sollen nicht meinen, dass durch unsere Heiligung wir vor Gott gerechtfertigt werden. Und hier kommen Christen oft durcheinander. Sie sagen, ja gut, Gott hat mich geheiligt, ich bin heilig. Und das kann ich nicht so sehr richtig glauben, weil ich mich erkenne, aber ich glaube Gott. Und jetzt muss ich heilig leben? Wozu? ja, damit Gott nicht enttäuscht in mir ist, damit ich irgendwie in den Himmel komme, damit ich doch, damit es sich gelohnt hat, für Jesus, für mich gestorben zu haben. Und wir versuchen dann durch die Heiligung vor Gott gerechtfertigt zu werden. Und das ist ein Fehler und das ist schon mal, das wird niemals funktionieren, weil das wäre Werkgerechtigkeit. Werkgerechtigkeit mag Gott überhaupt nicht. Wenn wir versuchen, gerecht zu werden durch die Werke, und Heiligung sind Werke. Das ist absolut unmöglich. Hiob 15,15 sagt zum Beispiel: Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht, und selbst die Himmel sind nicht rein von ihm, vor ihm. Also meinen wir, dass, wenn wir uns jetzt heiligen, jetzt versuchen wir auf etwas aufzupassen, ganz genau das werde ich niemals machen, und ich werde die Bibel mehr lesen und mehr beten und ich werde da die Augen zumachen und hier die Ohren zustopfen und. Schön und gut. Und dann wird alles in Ordnung sein. Nein, selbst der Himmel ist nicht rein genug für Gott, sagt Hiob. Und seinen Heiligen traut Gott nicht. Meinst du, Gott wird so sehr dadurch beeindruckt sein, von deinen, dass du die Augen jetzt zugedrückt hast oder dass du die Bibel jetzt mehr gelesen hast? Ist richtig, die Augen zuzudrücken, ist richtig, die Bibel zu lesen. Aber nicht, um gerechtfertigt zu werden, sondern um Gott zu ehren, weil er heilig ist. Aus diesem Grund. Gerechtfertigt werden wir niemals aufgrund unserer Werkgerechtigkeit. In diesem Sinne, ein Ältester soll heilig sein, bedeutet, es bedeutet nicht, dass er soll sündlos sein. Das ist unmöglich. Also diese Bedeutung ist unmöglich, dass er soll sündlos sein. Nein, das geht nicht. Er soll seiner Heiligkeit durch Jesus bewusst sein. Er soll Klarheit haben, dass er ein heiliger Mensch ist, weil Jesus für ihn gestorben ist. Das sagt die Bibel. Und er soll danach bestrebt sein, diesem Stand entsprechend zu leben, nämlich heilig zu leben. Das bedeutet, er soll in dem heiligen Prozess aktiv drin stehen. Er darf nicht zur Sünde, zu seiner eigenen Sünde so einfach gleichgültig werden oder einfach Sünden dulden, ohne beunruhigt zu werden und so weiter. Das darf beim Ältesten nicht geschehen. Gott erwartet nicht vom Ältesten, dass er sündlos ist, aber Gott erwartet von einem Ältesten, wenn er gesündigt hat, dann soll er seine Sünde schleunigst in Ordnung bringen durch das Blut Jesu Christi oder worum es ging. Da ging eben auf anderen Wegen. Er soll in seiner Heiligung aktiv sein. Auf der letzten Bibelstunde wurde ein Gedanke gesagt, ich möchte ihn wiederholen, vielleicht eine andere Formulierung. Es wurde über den Charakter gesprochen, den Charakter der Ältesten, und es wurde gesagt, dass der Charakter wird nicht durch einen Fehltritt definiert, festgelegt, oder auch nicht durch eine gute Tat. Jetzt habe ich etwas Gutes getan, jetzt bin ich das. Nein, der Charakter wird definiert, wenn man ständig etwas tut. Wenn es Schlechtes ist, dann wird es so definiert, dass zum Beispiel ich bin jähzornig. Das bedeutet, bei kleinsten immer wieder explodiere ich, dann bin ich jähzornig. Aber wenn ich einmal explodiert habe, ich weiß nicht, vielleicht, ja, ich will nicht sagen, jetzt in welchem Zeitrahmen, vielleicht einmal im Leben, einmal in 10 Jahren oder einmal im Jahr, das heißt nicht, dass ich jähzornig bin. Das heißt, dass ich habe gesündigt, ja, jähzorn ist immer Sünde. Aber das ist noch nicht der Charakter. Also eine Tat, die definiert nicht den Charakter. Der Charakter wird dadurch definiert, wonach das Herz des Menschen ausgerichtet ist. Das macht den Charakter aus. Der Mensch will das und er will gar nicht das lassen. Dann ist er auch das. Das kann ein Lügner sein, ein Dieb, ein Alkoholiker, ein Drogensüchtiger, ein Unzüchtiger. Ja, er will das und er tut das auch. Und immer wieder tut er das. Dann ist er das auch. Also das muss man, ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke, den darf man auch hier anwenden. Also heilig bedeutet nicht, dass der Mensch jetzt immer heilig ist. Es ist möglich, immer heilig, je nachdem, was man darunter versteht. Es ist möglich, immer von Gott berufen zu sein, von Gott erlöst zu sein. Immer, das ja. Ist es möglich, immer sündlos zu leben? Also ich weiß nicht, wie bei euch, bei mir geht es nicht. Aber die Frage ist, wonach ist mein Herz ausgerichtet? Nach Reinheit oder nach Sündhaftigkeit? wonach strebt, wonach geht mein Verlangen? Das definiert dann, bin ich, lebe ich heilig oder nicht? Und hier ist das gemeint, dieses Bestreben. Die Ältesten müssen bestrebt sein, rein vor Gott zu wandeln. Das Herz eines Ältesten sollte danach ausgestreckt sein, ausgerichtet sein, heilig zu leben, weil Gott heilig ist. Also nochmal die Frage, kann man heilig sein? Ja, man kann heilig sein, weil Gott uns geheiligt hat, weil Gott uns heilig macht. Und wir sind heilig in unserem Stand. Kann man immer heilig sein? Ja, im Stand. Sind wir immer heilig? Im Zustand? Nein, leider, es wird nicht immer möglich sein. Aber nicht das ist hier gemeint, sondern es ist gemeint, was ist die Hauptausrichtung bei den Ältesten, und das soll Richtung heilig sein. Ich habe versucht, dieses Wort zu erklären, vielleicht, ja, Johannes, jetzt noch weiter, kommt das nächste Wort, wenn wir Zeit haben für Fragen, dann heute, wenn nicht, dann wie wir jetzt machen, also nächstes Mal. Bitte schön, Johannes.
Wir gehen jetzt diese Kriterien der Ältesten durch, und ich muss ganz ehrlich sagen, so mehr man sich mit ihnen beschäftigt, mit den einzelnen Kriterien, umso kleiner wird man. Und umso größer wird unser Gott. Also ob es jetzt heilig ist, ob es je zornig ist, ob es gütig ist oder was auch da nicht vorkommt, man sieht, wie viel Defizite man hat, persönlich, im persönlichen Leben. Und man sieht, dass Gott vollkommen in seiner Gnade, in seiner Güte ist, und wir dürfen von ihm leben, zu ihm gehen und wirklich, so wie Erwin gesagt hat, heilig vor ihm sein. Das nächste ist, ein Ältester soll sich selbst beherrschen oder enthaltsam sein. Das griechische Wort, das aus Selbstbeherrschung heißt Ekrateia, und übersetzt wird, stammt von zwei anderen Begriffen, und zwar En und Kratos. Und En bedeutet in, und Kratos bedeutet Kraft oder Macht. Und aus diesen griechischen Wurzeln können wir sehen, dass Ekrateia im Kern mit innerer Kraft oder mit innerer Macht zu tun hat. Ähnliche Bedeutung heißt oder ist auch Selbstdisziplin oder Enthaltsamkeit. Etliche Übersetzungen sagen Enthaltsamkeit, Mäßigung. Wir haben gelesen, dass Selbstbeherrschung mit innerer Kraft, mit innerer Macht zu tun hat. Wessen Macht ist es? Ich denke, wir kennen alle dieses Gefühl. Man wird entweder von der Sünde verlockt, man weiß ganz genau, das ist eine Sünde. Ja? Und man muss sich entscheiden. Man steht vor Entscheidung. Oder auch in Lebenssituationen, man kommt in einen Streit oder beziehungsweise man wird provoziert oder auch falsch verleugnet oder noch was, ja, und man spürt, wie der Groll hochkommt, ja. Man kennt dieses Gefühl. Und der Apostel Paulus sagt ganz deutlich, dass der gewöhnliche menschliche Verstand oder wir sagen auch unsere Gesinnung des Fleisches nicht in der Lage ist, Gottes Gesetz gegenüber völlig untertan zu sein. Und wir lesen in Römer 8, Vers 7, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Und wir brauchen daher eine Kraft, die nur von Gott kommt. Und Jesus sagte, der Geist, die innere Haltung ist willig, aber das Fleisch, die menschliche Willenskraft, ist schwach. Und wir lesen auch von den 11 Jüngern Jesu, die Absicht hatten, wirklich ihm treu nachzufolgen, ihm zu dienen. Aber als die Bekanntschaft mit Jesus für sie in Gefahr wurde, haben sie alle Jesus verlassen. In uns ist sie nicht zu finden, diese Enthaltsamkeit oder Beherrschung. Vielleicht ab und zu können wir uns anstrengen, aber es ist nur die Frage der Zeit und wir werden wieder unterliegen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder kennt so seine Schwächen im Leben. Ja? Er weiß ganz genau, wo er sich nicht beherrscht oder wo er Mangel hat an Enthaltsamkeit. Und Apostel Paulus sagt in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist die Frucht des Geistes. Wir brauchen Selbstbeherrschung als Älteste, aber ich denke, jeder Christ, jeder von uns braucht die Selbstbeherrschung. Und nicht nur, um Dinge zu vermeiden, die völlig böse sind, also dass wir der Sünde absagen, den Versuchungen, sondern auch den Genuss guter Dinge in Übermaß zu vermeiden. Also wir leben heute auch in einer Zeit, wo Wohlstand ist. Und da brauchen wir auch Selbstbeherrschung, dass wir auch nicht zu allem Ja sagen. Es sind vielleicht gute Dinge, Essen zum Beispiel, ja, ist sehr gut. Aber wenn wir übermäßig essen, dann ist es nicht gut. Wir lesen in Sprüche 25, Vers 16, sagt Salomo, findest du Honig, so isst davon nur so viel du bedarfst, dass du nicht zu satt wirst und speist ihn aus. Also wirklich eine Weisheit, auch in unserer Zeit, dass wir auch Selbstbeherrschung üben im Wohlstand. Zwei Beispiele möchte ich noch aus Sprüche nennen, die zeigen den krassen Unterschied zwischen einem Mann, der Mangel an Selbstbeherrschung hat und einem, der sich selbst beherrscht. Ein Vers lesen wir aus Sprüche 25, Vers 28. Eine Stadt mit eingerissener Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrscht. Also eine Stadt, die keine Mauer hat, die hat keinen Schutz. Sie ist immer der Gefahr ausgeliefert und sie wird verglichen mit einem Mann, der sich nicht beherrschen kann. Der zweite Spruch steht in Sprüche 16, Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Und ich denke, wir erkennen das, wie wichtig das ist, dass wir auch in dieser Eigenschaft oder in diesem Charakterzug immer zu Gott fliehen, von uns aus können wir nicht selbst beherrschen uns. Wir können vielleicht ab und zu was erzwingen, aber wir können zu Gott fliehen und bitten, dass Gott, dass der Heilige Geist in uns die Frucht des Geistes immer wachsen lässt und dass wir fähig werden, enthaltsam zu leben. Und Selbstbeherrschung ist möglich. Und ich denke, es ist nicht so, dass wir, wenn wir so ja, im Sessel oder auf dem Sofa sitzen und warten werden, bis wir uns selbst beherrschen können, bis wir enthaltsam leben können. Es wird wahrscheinlich vergeblich dieses Warten sein. Der Heilige Geist wirkt im Normalfall so nicht. Eher, indem wir uns auf den Weg machen, Selbstbeherrschung zu lernen. Und wie können wir lernen? Wir können Einsicht gewinnen, ehrlich vor Gott sein. Und wo wir uns nicht beherrscht haben, wo wir nicht enthaltsam waren, wir können vor Gott kommen und sagen, Jesus, vergib mir. Ehrlich, ehrlich vor Gott kommen. Bitten um Vergebung und bitten um Änderung. Und das denke ich, das gilt für die Älteste, dass sie diesen Weg gehen, jeden Tag gehen, dass sie in dieser Abhängigkeit von Gott leben und sagen, von mir aus kann ich mich nicht beherrschen, sondern der Heilige Geist wirkt die Frucht des Geistes in uns und wir wollen ihn dafür ehren und preisen. Für jeden von uns gilt, vor allem für einen Ältesten, dass er Selbstbeherrschung übt und lebt und das mit Gottes Kraft, damit wir eines Tages mit Christus in seinem Reich herrschen können.
Das waren die drei Kriterien für heute, die wir uns näher angeschaut haben. Ein Ältester soll das Gute liebend, heilig und beherrscht sein. Also gerecht werden wir dann nächstes Mal und den 9. Vers dann auch das nächste Mal betrachten. Gibt es vielleicht Fragen dazu? Bitte schön, wir haben ein paar Minuten Zeit. Fragen oder Ergänzungen? Bitte schön. Ja, ist schon eingeschaltet.
Du hast gesagt, dass für heilig gibt es zwei Bedeutungen. Jetzt wollte ich gern wissen, ob das aber immer das gleiche Urwort ist oder ob das auch praktisch dann für jeden Vers verschiedene Heiligs in der Bibel im Urwort ist.
Es ist immer dasselbe Wort.
Okay.
Für diese beiden Bedeutungen ist dasselbe Wort, wie auch in Deutsch heilig, heilig. Und dann muss man aus dem Kontext sehen, was da gemeint ist. Manchmal auch beides, aber manchmal diese Heiligkeit im standesmäßig oder zustandsmäßig. Also das muss man also feiner definieren.
Zwei Fragen. Zuerst mal diese Übersetzung, das Gute liebend, da muss man damit anfangen, was das nicht gemeint ist. Ich liebe gute Essen, ich liebe gute Kleidung, das ist nicht gemeint. Hier ist gemeint, die gütig sein. Das ist eine Frage. Und die zweite Frage, heilig, der Älteste soll heilig sein. Bei uns ist das kein Problem, aber es gibt Gemeinden, wo die Ältesten nicht heilig sind, nicht wiedergeboren sind. Und das ist, die Bibel ist für alle geschrieben. Und das muss man betonen, dass der Älteste unbedingt muss wiedergeboren sein.
Ja, das ist auch eine gute Bemerkung, dass auch hier in diesem Sinne dann praktisch ein Ältester soll heilig sein, das bedeutet, dass er ein wiedergeborener Mensch sein soll. Eine sehr treffende Bemerkung. Und das erste Frage, das ist so auch, wie Johannes gesagt hat, dass diese gütig sein, gute Liebe, das heißt nicht einfach, ich liebe gute Qualität, ja, und ich entscheide, welche Qualität das ist, ja. Nicht in diesem Sinne, sondern was in Gottes Augen gut ist, diese Gutmütigkeit, diese Gütigkeit haben. Ja, das wurde auch gesagt, denke ich.
Ich habe ein Problem mit beherrscht sein, also nicht persönlich, sondern mit dem Wort. Wo grenzt diese Beherrschtheit? Das heißt, wenn ich Dinge beim Namen nenne oder gut rede, ist das beherrscht? Oder wenn ich die Sache sachlich, konkret nenne und manchmal auch vielleicht für den Gegenüber etwas unangenehm ist, ist es dann Unbeherrschtheit? Wo ist da die Grenze?
Ja, schwierige Frage.
Also ich denke, Gott hat uns Gefühle gegeben und wir haben alle Gefühle und es sind unsere Warnsignale, so verstehe ich das. Und wenn ich jetzt, wenn mir etwas nicht gefällt, dann kann ich das ja auch äußern. Aber der Gegenüber kann das ja als lieblos verstehen, obwohl ich das, sage ich mal, sachlich konkret genannt habe. Ist das dann Unbeherrschtheit oder wo ist da die Grenze?
Also ich denke einmal, die Beherrschtheit oder die Enthaltsamkeit, wie andere übersetzen, gehört einmal im persönlichen Leben gegenüber Sünde, gegenüber den Anlockungen oder die Versuchungen in unserem Leben, ja, dass wir enthaltsam leben, dass wir dem uns beherrschen und nicht sündigen. Und das Zweite, denke ich, wenn wir in so Konflikte geraten, gerade wie du gesagt hast, das ist mehr, dass wir den anderen nicht verletzen, ja, also das im Sinne haben. Wenn wir unsere Meinung sagen, das ist doch jetzt, wir beherrschen uns, ganz klar, jeder hat seine Meinung und so, aber dass wir nicht zornig werden, nicht explodieren oder den anderen nicht beschimpfen oder ihm wehtun mit Worten, ja, also so in diese Richtung. Ich weiß nicht, vielleicht.
Ja, also wir sehen, dass hier sind zwei Dinge, wie ich verstanden habe. Einer geht in die Richtung Zorn, so Gefühlsausbruch, ja. Und ja, das ist auch, wenn man sich nicht beherrscht, klar. Und das andere ist auch diese Selbstbeherrschung, wo ich entsagen kann, wo ich mir selbst sagen, das muss nicht irgendwie Zorn sein, das kann ja Konsum sein von verschiedenen Dingen oder so, wie erwähnt wurde mit dem Essen und so weiter, wo ich sage, jetzt ist Schluss für mich. Dass ich kann sagen Nein zu sich selbst, nicht nur unbedingt in Form von Gefühlen. Bei Gefühlen ist es ja so, dass das Problem liegt ja nicht im Zorn selbst. Die Bibel sagt nirgendwo, dass Zorn Sünde ist. Nur beim Zürnen sollen wir nicht sündigen. Und das ist eine sehr, sehr scharfe Gratwanderung. Und sehr, sehr, also in den meisten Fällen, wir sündigen, wenn wir zürnen. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sollte zu allem gleichgültige Gefühle haben. So demütig mich berührt gar nichts mehr. Also dann bin ich ziemlich tot, kann man sagen. Ja, mich berührt gar nichts mehr, egal was. Und es gibt Dinge, worüber Gott zornig ist. Ganz eindeutig, sagt die Bibel ganz deutlich, Gott zürnt jeden Tag. Und ich sehe dieselbe Gottlosigkeit und mich berührt es gar nicht. Das ist, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber wie ich diesen Zorn zum Ausdruck bringe, das ist die Frage dann. Wenn ich mich dabei versündige, dann ist es schlecht. Dann brauche ich die Selbstbeherrschung, weil ich weiß, dass in menschlichem Zorn keine Gerechtigkeit vorhanden ist, sagt Jakobus. Und da soll ich mich beherrschen. Also ich darf diese Gefühle haben über die Sünde, über die Gottlosigkeit, über ja, was ich tue oder was andere tun. Aber was ich jetzt unternehme, das soll unbedingt Gott gefällig sein. Und nicht jetzt egal was, jetzt kann ich nicht einfach nehmen einen Ständer und in dich werfen, weil du eingeschlafen bei der Predigt bist, ja, bei meiner Predigt. Also ich darf mich vielleicht sagen, Mensch, Alex schläft immer, wenn ich predige, ja, obwohl das vielleicht keine Sünde ist. Aber es geht nicht, dass ich jetzt einfach das so mache, das geht absolut nicht. Ja, ich darf Gefühle haben, aber hier gerade kommt diese Beherrschung, Selbstbeherrschung, wie äußern sich dann meine Gefühle, kommen zum Ausdruck. Und da brauchen wir, die Ältesten, sie müssen beherrscht sein. Sie können nicht einfach bei jedem Punkt explodieren und mit Stühlen rumschmeißen. Das geht nicht.
Es wurde gesagt, wegen ständigen Heiligungsprozess im Leben der Menschen. Wenn man betrachtet Buch Hiob, dann merkt man, dass zum Beispiel drei Freunde sind gekommen zu ihm und die, wie gesagt, jede hat volle Tasche Pfeilen und richten gegen Hiob. Hiob, er bestreitet das und will sagen, er ist doch gerecht und sein Leben war alles richtig. Man kann sagen, Job, du bist stolz geworden. Drei Freunde sagen gegen dich und du bestreitest doch. Du bist alleine und die sind zu dritt. Ne? Also das sind drei Zeuge, die müssen schon was wissen. Und die wenn die sprechen, dann sieht man, dass von ihnen kommt die Weisheit raus. Die sind nicht irgendwelche Menschen, welche gar nichts verstehen. Und Job sagt, doch, ich bin doch ein derjenige, welcher ich glaube, dass Gott mich zu Ende gerecht sprechen wird. Und natürlich, die haben gezweifelt, die Freunde. Und das ist wirklich, man merkt, dass am Ende Gott hat ihn doch, wie gesagt, zu Freunden gesagt, also betet Job, dass er für euch betet und seine Gebet erhöre ich, eure nicht. So war's.
Wir wissen auch in der Gemeinde, wenn ein Mensch in Sünden lebt und probiert man den zu ermahnen, wie viel Liebe kann man da noch zurückbekommen? Da wird es natürlich krachen und machen, ja. Und da sollten wir wirklich auch, das ist alles erlebt, aber trotzdem müssen wir sagen, trotzdem dürfen wir einen Menschen nicht sündigen, zusehen, wie er sündigt, ja. Trotzdem sollen wir füreinander da sein und da auch den Mut nicht verlieren, nicht auch genauso wie er explodieren und so weiter. Es ist nicht immer leicht, aber Gott schenkt die Gnade dazu.
Ja, das ist ein sehr wichtiges Merkmal, zu sehen, ist der Mensch in der Heiligung oder nicht? Ist er so, ist sein Herz auf Gott ausgerichtet oder nicht? Gerade bei der Ermahnung, wenn ein Mensch, der in der Heiligung lebt und ermahnt wird, dann er prüft sich selbst, er ist dankbar für die Ermahnung, er prüft das und handelt dementsprechend. Ein Mensch, der in der Heiligung nicht lebt und ermahnt wird, der flüchtet, sucht nach Ausreden oder er greift zurück an. Das sind sehr praktische Merkmale, wo man sieht, ja, der Mensch, sein Herz ist nicht auf Gott ausgerichtet. Weil er ist, und dann explodiert er. Dann, wie kannst du mir sowas sagen? Und du bist selber nicht besser und geht's los. Und der Mensch, der in der Heiligung lebt, der hört dich an, sagt, ja, ich werde darüber nachdenken und wenn was der Wahrheit entspricht, werde ich dementsprechend handeln. Gut, liebe Geschwister, wir wollen jetzt dann abschließen. Danke für diese Beiträge. Johannes, komm bitte nach vorne und schließ mit Gebet ab. Lass uns das aufstehen. Ja.
Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danke dir für deinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und danke, dass du es bist, der uns in uns die Frucht des Geistes bewirkt. Herr, wir brauchen nicht von alleine uns anstrengen und wir werden es auch nie schaffen. Aber wir danken dir, dass wir zu dir fliehen dürfen. Und unser Gebet ist, dass du uns immer mehr in deine Wahrheit führst, dass wir dir ähnlicher werden und dass die Frucht des Geistes in uns wächst und dass wir zum Segen für Menschen sind, für unsere Mitmenschen, für Angehörige, für mit denen wir zusammen sind, dass wir für jeden persönlich ein Segen sind. Und darum bitten wir dich, Herr, verändere du uns immer mehr und mehr. Danke, Herr, für dein Wort und entlasse uns jetzt in deinem Segen und in deinem Frieden. Amen.